Hallo, ihr Lieben. Willkommen zum Marktupdate Live. Ich sehe gerade noch etwas ruhig, Sommerferien scheinbar und gutes Wetter, zumindest mal in Berlin. Ja, die Woche ist, der Markt ist nicht müde, die Volatilität ist hoch, kann man eindeutig sagen. Diese Woche, wir wissen, heute Abend kommt einiges. Leitzinsentscheidung, Quartalszahlen, morgen nochmal Quartalszahlen, morgen Kerninflationsdaten. Deswegen, zwischen Leitzinsentscheidung und KI-Blutbad nenne ich das mal, stemmt sich Bitcoin gegen den Sell-off. Wir sehen es aktuell. Bitcoin sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gucken wir gleich drauf. Und in Anbetracht der andauernden Neubewertung des KI-Sektors, beziehungsweise Chip-Sektors, wirkt ja schon fast wie ein Fels in der Brandung, muss man sagen. Im Vergleich zum koreanischen Index KOSPI, der über Nacht zwischenzeitlich um weitere 12% abrutschte, damit übrigens der neunte Circuit Breaker innerhalb von 6 Wochen jetzt, kann sich die Kryptoleitwährung vorerst weiterhin oberhalb der 64.000, aktuell 64,5 ungefähr, behaupten und notiert damit tatsächlich in Schlagdistanz zu seinem Monatshoch, wohingehend der KOSPI 35% seit Monatsbeginn abgegeben hat. Auch der größte Altcoin Ethereum zeigt in Anbetracht der Verwerfungen im Chipsektor relative Stärke, kann man sagen, und handelt unweit der psychologisch relevanten Marke von 2000 US-Dollar. Auch da schauen wir später nochmal genau drauf. Doch ist das wirklich schon die finale Bodenbildung oder lediglich die Ruhe vor dem Sturm? Denn, wie eingangs erwähnt, die nächsten 48 Stunden haben es in sich. Um 20 Uhr deutscher Zeit wandern die Augen in Richtung Federal Reserve, genau gesagt ihres neuen Vorsitzenden. Die Marktakteure sind sich tatsächlich uneins wie lange nicht mehr, was die Fed denn entscheiden könnte. In Anbetracht der volatilen Ölpreise, des Blutbads bei KI-Aktien, der bevorstehenden statistisch schwachen Jahreszeit am Krypto- und US-Aktienmarkt, ist wohl nur eines gewiss: die Volatilität dürfte weitergehen. Denn mit Meta, Microsoft, Robinhood präsentieren gleich drei Unternehmen heute nachbörsliche Zahlenwerk. Das Short Interest bei Microsoft liegt nun mal, wenn man ein Gefühl bekommt, kurz vor den Zahlen übrigens auf dem höchsten Niveau seit 2015. Und sei das noch nicht genug, folgen morgen dann auch noch neue Kerninflationszahlen sowie die Quartalszahlen nachbörslich von Amazon und auch dem aktuell tatsächlich mal wieder teuersten Unternehmen der Welt, Apple. Für Spannung ist gesorgt. Ich versuche die Situation wie immer für euch an den Märkten einzuordnen und habe ein paar interessante On-Chain-Daten am Ende noch mitgebracht. Zu denen schauen wir wie immer auf die Entwicklung an den Futures-Märkten, weil die relevant sind, solange wir Handelsvolumen technisch nicht vom Spotmarkt wieder dort eine klare Tendenz bekommen. Und damit nochmal willkommen zum heutigen BTC Echo Markt Update Live. Wer mich nicht kennt, ich bin Stefan Lübeck, Redakteur und Marktexperte bei BTC Echo. Ja, die Finanzmärkte sind so volatil wie lange nicht mehr. Die vielschichtige Problemlage lässt den Tech-Sektor insbesondere in Asien regelrecht abstürzen. Exemplarisch, die Notenbank in Korea plant tatsächlich ein zeitnahes Emergency-Meeting, nachdem der hiesige Index tatsächlich innerhalb der letzten 27 Handelstage, also noch ein Teil vom Juni mit angerechnet, in der Spitze um 44% eingebrochen ist. Bitcoin und Ethereum zeigen sich trotz der Panik an den Märkten und starkem US-Dollar, dürfen wir nicht vergessen, hingegen zunehmend unbeeindruckt und rangieren mehr oder weniger eigentlich seitwärts. Aber lasst uns wie immer zunächst einen kurzen Blick auf die Kryptobubbles werfen. Da sieht man, es ist zumindest mal, was den restlichen Altcoin-Markt angeht, nicht ganz so einheitlich. Manche Coins, die zwischenzeitlich gut gelaufen waren, sind jetzt in den letzten 24 Stunden wieder ein bisschen gefallen. Andere steigen. Ihr seht es, Pump hatte zu Wochenbeginn, glaube ich, 10% zugelegt. Das wurde jetzt wieder abverkauft. Hingegen Uniswap, Jupiter, immerhin respektable Kurszuwächse. Beat und Co. blende ich jetzt mal aus. Aber auch bei Ondo, RWA Markt, hatte ich am Montag mit Johannes im Invest größer drüber oder ausgiebiger drüber gesprochen. Da sonst noch mal reinhören, geht es erstmal weiter gen Norden. Das mal so dazu und wo wir jetzt gerade dabei sind und bevor wir ins Hauptthema losstarten, ich sehe noch gar keine Anfragen bezüglich irgendwelchen Altcoin-Analysen. Wie immer, who comes first gets served. Also im Endeffekt packt eure Wünsche in den Chat bei YouTube rein und dann kann ich gucken, dass ich die am Ende dann alle noch probiere, für euch in einer Live-Analyse genau unter die Lupe zu nehmen.
Schon mal was von Blockpit gehört? Die helfen bei deiner Steuererklärung, während du entspannt in Krypto investierst. Deine Transaktionen werden automatisch gesammelt und dein Steuerbericht erstellt nach den offiziellen Regeln, ohne Tabellenchaos. Und falls deine Situation etwas komplexer ist, nutzt du einfach den Expert-Service. Sichere dir jetzt 15% Rabatt mit BTC Echo und registriere dich in weniger als 60 Sekunden.
Dann sind wir jetzt damit erstmal durch und starten am besten mal direkt weiter, was bei den ETFs so los ist. Denn die zeigen eigentlich gar nicht so ein bisschen das, was man sich denkt. Ihr seht es hier in den letzten 4 Tagen, ich ziehe das am besten mal hier gerade rüber, bei Bitcoin wieder Abflüsse am Freitag und am Montag, am Donnerstag und Freitag letzter Woche, da ging es ja auch am Markt generell ein bisschen gen Süden, deutlichere Abflüsse. Am Montag marginal, gestern wieder ein bisschen mehr, aber alles überschaubar. Gestern 50 Millionen an Abflüssen. Interessanterweise sieht das bei Ethereum, dem zweitgrößten, dem größten Altcoin, zweitgrößten Kryptowährung, tatsächlich sogar noch eine ganze Ecke besser aus, denn der hält sich momentan, wenn wir da mal reinschauen. Da gab es am Freitag analog zu Bitcoin zwar auch größere Abflüsse, aber wir haben jetzt zu Wochenbeginn, Montag, Dienstag, die letzten beiden Tage, tatsächlich wieder Zuflüsse gesehen. Und das deckt so ein bisschen, dass wir auch in den Vorwochen hier mehrheitlich eigentlich Zuflüsse hatten. Bedeutet, wir haben jetzt tatsächlich die 4. Woche, wenn es so weitergeht bis Freitag, mal wieder Zuflüsse in die Spot-ETFs bei Ethereum gesehen. Und da scheinen so ein bisschen, ja, die Wall Street-Investoren weiter akkumulieren zu wollen. Grund dürfte die Hoffnung vielleicht sein, dass eine Abstimmung des Senats über den Clarity Act dann doch noch vor der Sommerpause geschieht. Da gibt es die News, die so ein bisschen hin und her springen aktuell. Erst hatten wir, das wird nicht mehr geschafft. Dann kommt wohl doch wieder. Und jetzt sind wir tatsächlich, das ist das Lustige, auf Polymarket aktuell 29% Chance, dass der in diesem Jahr noch unterzeichnet wird. Tatsächlich haben aber mit SEC-Chef Paul Atkins hat sich nun ein weiteres Schwergewicht seiner Unterstützung zugesagt. Der erklärte nämlich gestern, dass er den Kongress bei der Verabschiedung des Clarity Acts unterstützen wird. Zitat, ich setze mich dafür ein, den Kongress bei der Verabschiedung des Clarity Acts zu unterstützen, einschließlich der Bereitstellung technischer Unterstützung. Die Aussage ist womöglich dann bedeutsam, da die SEC unter Atkins die Krypto-Gesetzgebung nicht nur akzeptiert, sondern aktiv bei deren Ausarbeitung und Umsetzung im Endeffekt mitwirken will. Und laut Politico arbeiten auch mehrere Senatoren im Hintergrund, unter anderem Senator Ruben Gallego von den Demokraten, zusammen mit dem Senator Tom Tillis von den Republikanern derzeit an der finalen Formulierung eines demokratischen Gegenvorschlags zum Clarity Act. Also insofern, die probieren sich da auch noch einzubringen, kann man sagen. Und dieser Entwurf soll innerhalb der nächsten Tage dann an das Weiße Haus übermittelt werden. Und statt einer völligen Blockade versuchen die Demokraten offenbar zumindest mal dem Gesetzentwurf durch eigene Änderungswünsche ja, mitzugestalten oder einen eigenen, Fingerdruck aufzusetzen. Ein Zeichen dafür, dass eine parteiübergreifende Einigung zumindest mal weiterhin möglich erscheint. Zudem hatten zuletzt insbesondere auch große Investmenthäuser um eine Verabschiedung gebeten, darunter BlackRock, Goldman Sachs, Fidelity und gestern dann auch nochmal Franklin Templeton, ein großer ETF-Anbieter, immerhin 1,7 Billionen in der Verwaltung. Die Wall Street macht also Druck, kann man ein Stück weit sagen. Ethereum dürfte neben Bitcoin nämlich tatsächlich einer der größten Profiteure sein, deswegen womöglich auch die Zuflüsse in Ethereum. Gerade auch im Hinblick auf die fortschreitende Tokenisierung von TradFi-Produkten hatten Johannes und ich, wie gesagt, am Montag nochmal groß drüber gesprochen, warum auch Ethereum diesbezüglich interessant ist. Unabhängig davon ist, wie eingangs erwähnt, bereits am heutigen Mittwoch mit hoher Volatilität zu planen. Denn aktuell, ihr seht es, es ist FOMC-Tag, wie man so schön sagt. Die Erwartungen an die Zinsentscheidung sind nämlich tatsächlich so uneinheitlich wie schon lange nicht mehr. Gestern hatte mit dem TradFi Market Maker Citadel ein großer Wall Street Player verkündet, man würde tatsächlich mit einer Zinsanhebung rechnen. Hingegen geht die US-Großbank Morgan Stanley von keiner einzigen Zinsanhebung in 2026 aus. Der hat unterschiedlich waren die Meinungen der Wall Street-Größen tatsächlich schon lange nicht mehr. Und wenige Stunden vor der Entscheidung liegt die Markterwartung aktuell bei 70% für eine unveränderte Zinspolitik, seht ihr hier links, und 30% für eine Zinserhöhung. Daher ist rund um die Entscheidung mit erheblicher Volatilität zu rechnen. Und anders als bei vielen früheren FED-Sitzungen ist der Ausgang dieses Mal deutlich weniger eindeutig, weil normal haben wir es immer so, dass es kurz an dem Tag davor sowas wie 95, 98, 99% sich dann sozusagen eingependelt haben, ob es eine Zeitleitzinsentscheidung, Veränderung gibt oder halt nicht. Und dem im Regelfall entspricht dann auch die Entscheidung der FED. Insofern kann man sagen, oder ich persönlich zumal, ich halte eine überraschende Zinserhöhung, auch wenn Citadel das jetzt nochmal bekräftigt hat, zwar für eher unwahrscheinlich, sie ist jedoch teilweise, denke ich mal, auch selbst wenn sie kommen sollte, in den Markt eingepreist worden. Auch bedingt dadurch, dass die letzten Tage so rapide gen Süden gingen. Nasdaq, wenn ihr auf den Nasdaq guckt, der hat ja auch ein neues Tief wieder gemacht. Gestern tatsächlich einen Turnaround gesehen, hat dann nur leicht im Minus geschlossen, wobei er zwischenzeitlich deutlich tiefer stand. Weshalb man vielleicht sagen kann, dass keine Zinserhöhung dann womöglich in einer Erstreaktion entlastend auf den Markt wirken könnte. Und vielleicht auch jedes so nur so ein bisschen bullische Indiz dann seitens des Fed-Chefs bei der anschließenden Pressekonferenz könnte womöglich auch für Krypto bedeuten, dass es dann tatsächlich erstmal die Entlastungsrallye weitergehen könnte. Mal gucken, Fakt ist oder entscheidend wird, Herr Walsh wird keine Forward Guidance mehr geben. Aber dennoch, jegliche Infos zur Geld- und Zinspolitik in den kommenden Monaten dürften insgesamt für Volatilität sorgen. Also die Vola bleibt uns erhalten. Insbesondere werden Investoren auf den US-Dollar-Index schauen. Daher auch ihr heute Abend gerne immer schauen, was macht der US-Dollar, zeigt er Stärke, zeigt er Schwäche. Der vor allem nämlich bei hawkischen Aussagen, also einer restriktiveren Geldpolitik der Fed, womöglich dann auf neue Jahreshochs ausbrechen könnte. Und zusätzlich wird der Markt definitiv auf die Yields der US-Staatsanleihen schauen, die erst nämlich in der Vorwoche neue Jahreshochs erreicht hatten, die 10-jährigen. Und ein relevanter Faktor für die Kursentwicklung an den US-Aktienmärkten zu werten sind. Bedeutet, steigen die weiter an, ist das eher negativ für die Märkte, die dürften dann womöglich eher korrigieren. Also ihr seht momentan die Faktoren, die Volatilität ist hoch, nicht nur bei den Aktien, auch beim Dollar, bei den Yields, die können auch größere Sprünge machen und davon invers teilweise dann wieder die Reaktion am Krypto- und am Aktienmarkt. Bei aller Fokussierung auf dieses Event und die nachfolgenden Quartalszahlen von immerhin zwei Mag7-Unternehmen, finden sich aber auch am Kryptomarkt tatsächlich einige interessante On-Chain-Daten. Ich hatte es eingangs erwähnt. Spannend finde ich mich tatsächlich, dass bei den Stablecoins, ja, kann man eigentlich sagen, heimlich still und leise, wir langsam wieder erste vorsichtige Inflows sehen. Die Rotation womöglich von Geldern aus den AI-Sektoren, ich nenne sie mal so, also dem Chip-Sektor, teils Software und teils auch Energieinfrastruktur, die ja auch hochgepumpt war bei vielen und dann im Endeffekt deutlich wieder zurückgekommen war. Titel sind hier Bloom Energy, T1 Energy und Co., die ja so ein bisschen davon profitiert, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen die Anbindung an Energie, um im Endeffekt Datenzentren aufbauen zu können. Deswegen hatten die alle ihren Pump, die sind alle jetzt wieder massiv zurückgekommen. Und insofern diese Gelder, diese, ich sag mal, High-Risk-Investitionen, die dann im Endeffekt dort abgebaut wurden, sind partiell vielleicht auch ein bisschen wieder in den, ja, in 2026 doch sehr underperformenden Kryptomarkt geflossen, zeigen wieder erstes Interesse bei, ja, ich sag mal, zumindest mal mutigen Investoren. Ihr seht es hier, erstmals seit Mai ist der Indikator hier zurück im positiven Terrain. Was für mich noch spannender ist, und da sieht man, das Hoch ist womöglich noch nicht erreicht, aber wir stehen da schon eigentlich auf einem ganz guten Niveau. Das ist der Chart ist von gestern, von Alf Rechte. Denn es zeigt sich, dass der Long-Term-Holder, Short-Term-Holder, Realized Cap Ratio so ein bisschen ja, langsam in eine Richtung kommt, dass er zeigt, ey, wir sind in einer wichtigen Zone und die Metrik vergleicht nämlich die realisierte Marktkapitalisierung, die von Long-Term-Holdern, also den LTHs, gehalten wird, mit dem Kapital der Short-Term-Holder, kurz der STHs. Historisch betrachtet, das seht ihr hier schön, bildete Bitcoin häufig einen übergeordneten Zyklusboden, sobald dieses Verhältnis Long-Term-Holder zu Short-Term-Holder den Wert von 4 überstiegen hat. Jetzt sind wir aktuell bei einem Wert, seht ihr hier links, von 3,9 und damit ja eigentlich ein Stück weit in unmittelbarer Nähe dieser wichtigen Schwelle. Zur Interpretation, ein steigendes Verhältnis zeigt, dass es ein immer größerer Anteil des Realized Cap von Langzeitinvestoren gehalten wird, während der Anteil der Kurzzeitinvestoren vergleichsweise sinkt. Und eine solche Marktstruktur ist typisch für fortgeschrittene Akkumulationsphasen, kann man sagen. Ja, Bodenbildungsphasen oder auch Akkumulationsphasen, die brauchen ihre Zeit. Im Endeffekt ist es aber so, das spekulative Kapital verlässt den Markt und Bitcoin geht zunehmend in die Hände von Investoren mit hoher Überzeugung über. Das bedeutet vorab nicht, dass wir jetzt den exakten Tiefpunkt haben und morgen ist Moon und übermorgen sind wir wieder Bullenmarkt. Es zeigt aber, dass sich Bitcoin in einer, zumindest mal einer Zone nähert, die in der Vergangenheit häufig während bedeutender Zyklus-Tiefs aufgetreten ist. Sehen wir hier unter anderem 2022, sehen wir hier auch in dem Bereich tatsächlich 2015 war das. Also das Lustige ist, dass wir wirklich jetzt tatsächlich sogar das Niveau übersprungen haben aus diesem Tief 2018 nach diesem Bärenmarkt in 2018, wo dann Bitcoin sich ja auch wieder fangen konnte damals. Da sind wir schon deutlich drüber. Das heißt, ja, die starken Hände, nenne ich es mal, kommen wieder zurück und das Kapital verschiebt sich in diese Region. Das ist nicht unerheblich, meiner Meinung nach, gerade wenn man übergeordnet denkt. Gut, jetzt aber, und ich habe es erklärt, noch ist das Handelsvolumen leider vielleicht auch nicht so hoch, das Spot-Volumen, dass man sagen kann, okay, der Markt ist spot-driven, wie man immer so schön sagt. Das heißt, die Käufe und Verkäufe, die Spot-Käufe bewegen großartig die Kurse. Nein, es ist vielmehr weiterhin der Futures-Markt, hatte ich in den letzten Wochen mehrfach erklärt. Und da sehen wir, wenn wir mal auf die Heatmap gucken, zumindest mal kurzfristig, deswegen habe ich das ausgegraben für heute. Weil, oder vielleicht auch für diese Woche, weil wie gesagt heute und morgen wichtige Daten anstehen. Nicht zu vergessen, Freitag früh ist auch noch die japanische Notenbank dran, aller Herrgottsfrüh, ich glaube 5 Uhr morgens deutscher Zeit. Denn da wird zwar mit keiner Leitzinsanziehung gerechnet, also Erhöhung, wobei die immer noch deutlich unter ihrer Inflationsrate stehen. Da wird es dann aber spannend, werden die in irgendeiner Weise Yen-Käufe verkünden, also US-Staatsanleihen auf den Markt werfen, um ihre eigene Währung zu stärken, könnte dahin wieder dahin gehen, dass das womöglich so eine Carry-Trade-Belastung sein könnte. Das wäre dann womöglich nochmal schlecht für Risiko-Assets, weil dann könnte im Endeffekt Gelder raus aus den weltweiten Märkten zurück in Richtung Japan fließen. Ihr seht es, viel Unsicherheit, aber es gibt in jedem Fall viele Geschichten, die bewegen, zusätzlich dazu, dass ja auch der Krieg, kann man sagen, oder der militärische Konflikt im Nahen Osten sich zunehmend auszubreiten scheint, weil jetzt ist auch Saudi-Arabien proaktiver eingestiegen und fangen jetzt tatsächlich mit den USA an, einzelne Militärschläge durchzuführen. Jetzt aber zurück hierzu, was sehen wir? Kurzfristig, wir stehen hier im Bereich der 64.000 und dann sehen wir im Endeffekt, ja, es gibt Liquidität auf der Unterseite, bedeutet der Bereich, was sind das so, um das Tagestief gestern und darunter vielleicht bis in den Bereich um 62.000. Da liegt durchaus Long-Liquidität. Interessant ist aber, dass wir hier hoch bis knapp oberhalb der Hochs, der Wochenhochs hier, bis eigentlich 66, 66,5 irgendwo prinzipiell eigentlich mehr Short-Liquidität liegen haben. Und das hat sich auch in den letzten Tagen deutlich aufgebaut. Scheinbar rechnen alle wieder damit, oh Gott, jetzt muss es ja fallen. Oder die Leute sehen einfach nur, oh Gott, der Kospi crasht, der Chipsektor crasht. Bitcoin wird sich dem schon definitiv anschließen. Deswegen fangen die Leute an, Short-Wetten aufzubauen. Wenn ein geringes Spot-Volumen da ist, ist es natürlich womöglich ein leichtes für die Market-Maker, dieses dann auf der Oberseite abzufischen. Insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir heute dann nach 20 Uhr zum einen Leitzinsentscheidung und dann die Pressekonferenz um 20.30 Uhr, gerade wenn Herr Walsh womöglich so ein bisschen favorable für Risk Assets agiert, dass wir dann im Endeffekt auch durchaus einen Sweep auf der Oberseite sehen könnten.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis für alle mit Krypto-Investments. Falls du deine Steuer für den 31. Juli bisher vor dir hergeschoben hast, probier doch einfach mal Blockpit aus. Die Plattform kümmert sich automatisch um deine Transaktionen und hilft dir, deine Kryptosteuern einfach und nachvollziehbar zu erledigen. Du behältst den Überblick, bist auf der sicheren Seite und für komplexe Fälle gibt's zusätzlich den Expert Service. Als BTC Echo-Hörer bekommst du jetzt zusätzlich 15% Rabatt auf deinen ersten Steuerbericht.
Spannender ist es aber eigentlich noch mehr, was bei Ethereum los ist. Ich habe, glaube ich, ich kann mich lange nicht erinnern, dass ich so eine Ungleichheit gesehen habe. Wir sehen kurzfristig, auf Wochensicht, sehen wir, okay, wir haben im Bereich der 2000 psychologische Marke, liegt durchaus was an Short-Liquidität. Und dann haben wir aber knapp unterhalb des gestrigen Tiefs eine ganze Ecke runter, eigentlich so bis 1840, 1830, hier eine ganze Menge an Long-Liquidität. Durchaus mit Spikes easy abzuholen, muss man dazu sagen. Spannender ist aber eigentlich, wenn man mal übergeordnet schaut, unter der Prämisse, dass, wie gesagt, Spot-Volumen noch nicht nachhaltig da ist, so richtig. Ich sage nur so richtig. Warum sage ich das? Tatsächlich ist es so ein bisschen, ja, under the carpet, wie man so sagt, haben es nicht so viele mitbekommen. In dieser Woche haben einige Wale tatsächlich Spot Ethereum gekauft und diese, das sieht man dann immer sehr schön, wenn die von den Börsen abgezogen werden. In den letzten, seit Montag hatte ich mal gerade vorhin geguckt, wurden 140, 150 Millionen US-Dollar Gegenwert an Ethereum von den großen Börsen Bybit, Binance und Co. abgezogen. Und das zeigt, die ersten sind schon wieder am Start und kaufen vielleicht dahingehend, dass sie sagen, Mensch, vielleicht passiert da doch was mit Clarity Act, dann wären wir die großen Profiteure. Schaue ich dann darauf, was am Markt los ist, übergeordnet. Das ist die Heatmap für die letzten 6 Monate. Sehe ich, okay, ja, im Bereich der Jahrestiefs haben wir logischerweise ein bisschen was an Long-Liquidität liegen. Auch dieser Bereich, den ich eben gerade angesprochen habe, um diese 1800, 1830, irgendwo, da liegt auch was. Dann sehe ich aber, wow, wir haben ja hier massiv Short-Liquidität liegen. Also wir haben wirklich allein bis in den Bereich 2200 US-Dollar liegt hier einiges an konzentrierter Short-Liquidität und sogar oberhalb dieses Hochs, dieses Verlaufshoch vom 12. April bis im Grunde genommen fast, ja gut, 2500 US-Dollar. Da liegt sehr, sehr, sehr viel Short-Liquidität. Und unter der Prämisse, dass wir sagen, alle rechnen damit, es muss ja crashen, das, was immer alle sehen, und wenn alle sagen, es muss die Kapitulation geben, ist gerade in Anbetracht dessen, dass wir seht, wir sind relativ unbeeindruckt eigentlich in den letzten Wochen gewesen von diesen wirklich massiven Abverkäufen, in Korea, in Japan und auch im Chipmarkt in den USA. Und wir haben uns im Grunde genommen diesen nicht angeschlossen. Sieht man, kommt da so ein bisschen Relief Rally, kriegen wir dann womöglich, oder haben wir zumindest mal eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass gerade wenn geringes Spotvolumen vorherrscht, dass wir oder die Market Maker allen voran sagen, Mensch, hör mal, hier liegt so viel an Short, keiner rechnet mehr mit einem Revival von Ethereum. Lass uns mal irgendwie gucken, dass wir das hier irgendwo attackieren und womöglich abgreifen. Gut, das ist so das Relevante, was wir eigentlich festhalten können für diese Woche. Ich sage nur, es wird volatil bleiben, also ich warne voraus, man kann das durchaus traden und Marken, auf die gucken wir gleich, die werden momentan sehr gut respektiert, kann man sagen. Wir sind auch gestern bei Ethereum, gucken wir gleich mal drauf, an die EMA 20 gelaufen und die hat dann gehalten. Das ist erstmal positiv. Und gerade mit, und da sieht man mal, ich hole noch mal ganz kurz den Kospi raus, weil das schon echt crazy ist, was hier los ist. Wir haben diese Rallye gesehen eigentlich seit Ende März und wir sind gestiegen um 86% innerhalb nicht vieler Tage. Und dann ging es im Grunde genommen volle Partie rückwärts, Rolle rückwärts in Richtung der Tiefs oder ja, quasi der Tiefs aus dem Anfang April, Ende März. Und wir haben jetzt tatsächlich ganz einfach Low und High genommen, einfach hier mal die Lows hier angenommen, wo im Grunde genommen im August 25 die Rallye so richtig losging. Und dann habe ich das High angelegt. Wo sind wir heute punktgenau aufgeschlagen? Tatsächlich im Bereich des Golden Pockets, was gehalten hat, was in Kombination mit diesem ganzen Bereich zwischen ja, 5.600 Punkten und 5.100 Punkten erstmal eine relevante horizontale Unterstützung ist, in Kombination mit dem Golden Pocket. Glaube ich jetzt, dass die Rallye einfach so weitergeht? Womöglich nein. Glaube ich, dass wir jetzt einfach quasi uns erholen und den hier machen? Womöglich nicht. Wir haben aber zumindest mal, und vielleicht auch für die Leute, die jetzt aktiver zum Beispiel handeln, das soll no financial advice sein, aber die womöglich die Traute hatten in den letzten Tagen auch erstmal wieder einen C irgendwo in derartige Chip-Titel reinzuhalten, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir zumindest mal dieses Gap hier zumachen und dass wir zumindest mal irgendwo in diesem Bereich, ich sag mal grob, um die 7.000-Punkte-Marke uns wiederholen. Weil auch ein Abverkauf geht immer in Wellen. Und wenn man jetzt sagt, ja, der Finale steht uns womöglich noch bevor, kann alles gut sein, ist es aber oftmals so, dass man zwischenzeitlich, und das ist in volatilen Märkten nun mal so, gerade wenn zunehmend Leute Shorts aufbauen und sagen, oh Gott, das Ding crasht ja hier runter sofort in einem Strich, was macht der Markt? Der Markt sorgt dann erstmal wieder dafür, die Shorts abzuholen. Wenn die Shorts covern müssen, dann befeuern die im Endeffekt so eine kurzfristigen Rallyes. Insofern der Bereich irgendwo um 7.000 Punkte meiner Meinung nach nicht unrealistisch. Primär vor allen Dingen das Gap Close, was ich eher dann zeitnah sehe, dass das geschlossen wird. Gut, das einmal nur zum Kospi. Jetzt aber rüber zu Ethereum. Ethereum, wo haben wir dich? Wir haben dich hier. So, wir sehen, und ich habe gestern übrigens auch eine Ethereum-Analyse geschrieben, so ein bisschen die Pros und Cons aufgeführt. Warum tut man das? Ja, man kann schreiben, es geht weiter. Wichtiger ist einfach jetzt auf aktuelle Marken zu schauen. Spannend ist nämlich, dass wir gestern tatsächlich ein relativ gutes Reversal gesehen haben. Ich zeige das mal hier. Wir sind punktgenau tatsächlich, habe ich seit Monaten nicht bewegt, wir sind punktgenau an diese Unterkante, als wir diesen Abriss Anfang Juni gesehen haben, dieses Wusch gen Süden, ja, als wo es eigentlich ja gut, weiß nicht, 25% ungefähr gen Süden ging innerhalb von, was, 5 Handelstagen. Da sind wir jetzt hier wieder rangelaufen. Das heißt, wir haben, Pi mal Daumen, das 50er Retracement von dem Low hier und den Highs im April abgearbeitet und sind da erstmal geprallt, ja. Dieser Bereich ist ja, wie wir hier auch sehen, insgesamt im Februar, März immer wieder richtig gewesen. Jetzt haben wir aber trotz dieses Abverkaufs hier runter tatsächlich gestern dann eine Gegenbewegung gesehen. Das heißt, wir sehen den Docht hier durchaus. Hier waren Bullen am Start, beziehungsweise hier sollte es nicht weitergehen. Und was hat gehalten? 20-Tage-Linie. Und die 20 und die 50er streben weiter gen Norden, das heißt, sie trennen per Definition, biegen sich auf, auch immer wichtig, indiziert einen Trend, weil ich hatte schon x-mal erklärt, wenn ein gleitender Durchschnitt seitwärts läuft und man so drüber, drunter, hat der keine Relevanz, muss man sozusagen. Wenn er allerdings trendet, vor allen Dingen in die Richtung des Trends, höhere Hochs, höhere Tiefs, und jetzt im Grunde die 20er und die 50er gehalten hat, ist das durchaus ein Indiz, dass wir eine Chance haben, dass diese Kursbewegung oder diese Rallye noch nicht zu Ende sein könnte. Wir müssen dafür logischerweise optimalerweise per Tagesschlusskurs den Bereich 1,59 jetzt rausnehmen, weil da waren wir hier gescheitert, waren wir per Tagesschluss hier auch wieder gescheitert. und dann logischerweise diese Zone 1,89-2000 rausnehmen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir hier einmal so ranlaufen, weil wir ja gerade bei der Heatmap auch gesehen haben, dass da einiges an Short-Liquidität auch kurzfristig noch liegt. Ja, das ist im Endeffekt erstmal das, was wir festhalten können. Auf der Unterseite, das deckt sich ebenfalls mit dieser kurzfristigen Liquidität, die ich angesprochen hatte, da liegt eine Menge, als Leute gesehen haben, oh, wir haben hier den Ausbruch gemacht, haben die Leute hier angefangen, Longs aufzubauen. Bedeutet also, die Market Maker könnten durchaus so einen Move machen. Hier, dann fangt bitte nicht an, hier, wenn es hier so rein spiket, hier einen Long aufzumachen, weil dann ist Chance-Risiko-Verhältnis wahrscheinlich kurzfristig nicht optimal. Um dann nochmal hier rein, um die Leute zu verängstigen und diese ganze Long-Liquidität hier zu ziehen. Denn alles runter, ich sag mal, grob bis 1800 ist aus charttechnischer Sicht, gerade wenn es Intraday passiert, ja, und wir im Grunde genommen einen Spike sehen und dann wieder bouncen, alles komplett unproblematisch, auch für die Bullen. Gefährlich wird es dann erst, wenn wir unter die 1800 abrutschen und dann womöglich tiefere Hochs wieder bauen. Also quasi eine Umkehr sehen aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Das könnte dann bedeuten, okay, der Juli war jetzt cool, aber August sehen wir und September sehen wir dann doch den Reality-Check und irgendwie Krypto. Und in diesem Fall Ethereum stieß sich sozusagen der Situation an den Märkten Nasdaq und Co. im Endeffekt an. Bedeutet, wir kommen hier tiefer, fallen hier womöglich ran an die 1800, kommen dann nicht mehr wirklich hoch, sehen dann im Endeffekt, dass die beiden gleitenden Durchschnitte wieder als Widerstand fungieren und bauen dann im Grunde genommen sowas, dass wir hier quasi einen Trend, wo wir hier einen Aufwärtstrend hatten, bauen wir hier auf einmal wieder einen Abwärtstrend. Dann wird es womöglich schwieriger. Beim Fall unter 1800 sehen wir schnell 1750, die Zone hier. Und unter 1750, 650, also 1650, man kann jetzt schon fast in 100-Dollar-Schritten quasi denken. Denn dieser Bereich um 1650, 1630, das war ja die Zone, wo wir im Endeffekt hier die Stabilisierung gesehen haben, um dann im Endeffekt diese Trendbewegung zu machen. Das nur mal so zur Information. Wie gesagt, 19, nehmen wir die 2000 wirklich raus, 2050 als Ziel und dann als maximales Kursziel vorerst erstmal, das wären vom aktuellen Niveau, wie viel sind wir da ungefähr nochmal, gute 10-12% potenzielle Upside wäre 200-Tage-Linie und der Bereich um das Golden Pocket bei ungefähr 2,130, 2,150, weil dieser Bereich schlicht und einfach auch hier im Mai 26 einmal über was 7-8 Tage permanent nicht durchbrochen werden konnte. Das dürfte in diesem Fall dann wieder Resist werden. Gut, ich sehe schon, ihr habt ein paar Sachen geschrieben. Hallo Barbossa. Insofern, wir gucken noch mal ganz kurz Ethereum, Bitcoin. Ja, heute performt Bitcoin, Ethereum erstmal wieder so marginal aus, kann man sagen. Wir haben allerdings die 200-Tage-Linie jetzt genommen und wir probieren uns in diesem Bereich um 0,295, 0,296 irgendwo zu stabilisieren. Halten wir das, ja? Ist durchaus eine Chance. Und immer denken per Tagesschluss halten, ne? Nicht irgendwelche kurzen Spikes und so, sondern wenn man auf den Tageschart guckt, muss man auch auf Tageschart-Ebene denken sozusagen. Schaffen wir es hier zu stabilisieren, könnte das auch dann schnell bedeuten, dass wir in Richtung 0,0305 und perspektivisch womöglich diese Hochs aus dem April und März im Endeffekt angreifen könnten bei 0,0315 Pi mal Daumen. Das ist so mal aus der Denke. Jetzt, bevor ich noch schnell auf Bitcoin eingehe und dann logischerweise auf eure Coins, die ihr wollt, will ich noch auf eine Sache gucken. Und zwar Bitcoin versus Gold. Wer es mitbekommen hat, Gold oszilliert nach diesem All-Time-High bei 5.500, 5.600 US-Dollar momentan, die ganze Zeit um die 4.000er-Marke. Man muss dazu wissen, starker US-Dollar und gerade wenn er hawkisch fett, könnte bedeuten, dass ob der ganzen Unsicherheit, und ja, man nutzt eigentlich Gold und auch Silber als sozusagen Hedge gegen Unsicherheit, dürfte eine hawkische Fed Gold weiter Gegenwind bereiten. Das würde bedeuten, gehen wir diese 4000er-Marke wieder auf, könnte es nochmal ein bisschen tiefer gehen. Wie gesagt, langfristig, ich persönlich Gold bullish eingestellt, kurzfristig allerdings volatil, schlicht und einfach aufgrund dieser fast täglich sich ändernden Rahmenbedingungen und dann noch im Zuge dessen, dass wir jetzt aktuell die Fed vor der Brust haben. Wenn wir allerdings auf Bitcoin schauen gegen Gold, finde ich es durchaus interessant zu sehen, an was für einer Marke wir uns aktuell bewegen. Das ist jetzt der Wochenchart. Und da sehen wir, wir sind aktuell im Bereich der 20-Wochen-Linie und wir sind vor allen Dingen aber in einer Zone, die in der Vergangenheit so unglaublich relevant war, dass wir im Endeffekt einen Ausbruch, also unter der Prämisse, dass wir einen Ausbruch sehen, wo eine Trendfortsetzung und eine relative Outperformance von Bitcoin gegenüber Gold sehen könnten. Wir wissen im letzten Jahr, im Grunde genommen eigentlich mit dem Peak hier im Dezember und dann allen voran die ganze Jahr 2025, Gold mit immer höheren Hochs, Gold hat sich komplett abgekapselt, Gold in der Spitze auf 5,556, Bitcoin hingegen im Bärenmarkt gefangen, immer weiter runter in der Spitze in Richtung 57. Seitdem allerdings so eine Art Trendwende zu erkennen, wir bauen zumindest mal wieder höhere Tiefs. Wir brauchen logischerweise, um diesen Trend zu bestätigen, jetzt ein höheres Hoch. Ziel könnte womöglich dann dieser Bereich um die 50-Wochen-Linie sein, im Zuge auch quasi da, wo wir diese Abrisskante haben, wo es nochmal einen heftigen Abverkauf gab. Könnte bedeuten, immer schön schauen, was macht Bitcoin auch gegen Gold, denn das könnte durchaus auch ein bisschen bedeuten, dass ein paar Goldbugs, wie man sie immer so schön nennt, die gesagt haben, Gold ist das Einzige, vielleicht jetzt sagen, okay, ich will mich doch ein bisschen diversifizieren, nur auf Gold zu setzen, kann im Zuge dieser hawkischen Fed-Geschichte womöglich auch schwierig sein, dementsprechend will ich zumindest partiell wieder ein bisschen mehr Bitcoin-Exposure aufbauen, um mich im Endeffekt breiter in diesen beiden Assets, dem physischen Gold und dem sozusagen digitalen Gold, aufzustellen. Gut, einmal ganz schnell auf Bitcoin geschaut. Bitcoin, wie wir sehen, und deswegen 20 Tage, 50 Tage Linie, jetzt hier aktuell nicht wirklich relevant, weil die jetzt beide seitwärts laufen, also im Grunde genommen im Gegensatz zu Ethereum, nicht diese Trendbewegung schon wieder zeigen, ja. Bedeutet, wir achten schlicht und einfach auf horizontale Niveaus, kann man sagen. Übergeordnet aus Tageschartsicht logischerweise der Bereich hier um die 65,7. Das ist auch das Wochenhoch. Das dürfte als erste relevante Marke hier irgendwo wichtig sein. Und dann auf der Unterseite, und da sieht man, wie wichtig Tagesschlusskurse sind. Wir müssen, solange wir uns oberhalb der 63,6 Pi mal Daumen halten per Tagesschlusskurs, alles gut. Das heißt, wir könnten auch einfach diese Range hier dann spielen und das mit Fakeouts im Grunde genommen, wie ich ja meinte, dass dann im Endeffekt die Liquidität von den Market Makern auf Ober- und Unterseite gegriffen wird. Ausbruch hier könnte dann logischerweise ans Monatshoch führen. Wir brauchen aber im Endeffekt, um mehr Upside zu generieren, einen nachhaltigen Ausbruch über das 38er, über dieses Hoch vom 15. Juni, grob bei, ich sag mal, 67,3. Da müssen wir raus. Dann haben wir meiner Meinung nach eine gute Chance, dass wir eine schnelle Trendfortsetzung in Richtung 69 und womöglich so einen Spike in die 70 sehen könnten. Alles davon abhängig, aber auch, wie sich der Markt, der US-Dollar, die Fed etc. Verhält und dementsprechend sich dann womöglich mehr Leute trauen, auch zu sagen, okay, ich will Bitcoin-Exposure haben. Wichtig wären logischerweise dann wie das Zuflüsse auch in die Spot-ETFs. Auf der Unterseite fallen wir unter diese 63,6 grob per Tagesschluss zurück. Logischerweise das Wochentief relevant. Dann kommt aber für mich vor allen Dingen diese Zone um eigentlich unteres Bollinger Band und dieses horizontale Level bei 62,3 grob in den Fokus. Das muss gehalten werden, denn geben wir das wiederum auf, ist mit weiterer Schwäche zu rechnen, dann könnten wir sehr schnell in den Bereich um 61 zurückfallen. Übergeordnet haben wir dort auch weiterhin, und das ist ganz einfach abgeleitet daher, dass nicht wenige mit diesem Ausbruch und dieser Rückeroberung dieser 60,8 haben einige Long-Wetten aufgemacht. Und das heißt dementsprechend, hier liegt ein ganzer Batzen an Long-Liquidität übergeordnet, wo sich die Market-Maker, wenn sie sehen, okay, Markt ist weiter bärisch, Dollar weiter stark, Dollar geht auf ein neues Jahreshoch, Die Fed will vielleicht jetzt wirklich zeitnah hiken oder hiked jetzt schon. Herr Walsh verhält sich weiterhin eher hawkisch und restriktiv in seiner Geldpolitik, dass womöglich dann dieser Bereich angelaufen werden könnte. Und das ist ja auch sozusagen die Gefahr, um das mal so zu sagen, dass der Markt einfach sagt, ja, okay, August, September, wissen wir, ist schwach für den S&P 500, für Nasdaq statistisch und historisch gesehen. Nicht viel anders sieht es bei Bitcoin aus, der eher August, September nicht die, zumindest mal nicht die stärksten Monate, eher die schwächeren Monate hat, allen voran September besonders schwach bei Bitcoin. Und wir tendieren im Endeffekt wieder sozusagen nochmal in diesen Bereich hier rein. Das mal, um dir quasi das im Blick zu behalten. Gut, wir gehen jetzt mal ganz kurz, ich guck mal, was habt ihr gefragt? Pippincoin, du, das sind alles Meme-Coins, wenn sie ihre Season haben, dann werden die alle rotationsmäßig alle womöglich nochmal gepumpt. Meiner Meinung nach ist diese klassische, man hält in Meme-Coins und dann kommt irgendwann nochmal der krasseste Run ever. Die Zeit ist persönlich gesagt vorbei. Wenn du sowas hältst, hoffe ich zumindest, dass das von deinem Gesamtportfolio eine überschaubare Menge ist. Ich brauche den Chart da Perspektive so eigentlich gar nicht angucken, wirklich, weil die sich alle eigentlich ziemlich gleich verhalten, ja. Ich kann natürlich jetzt hier ganz kurz, weil du der Erste warst, ganz kurz einmal auf Pippin drauf gucken, aber ich mal gucken, wo das Ding womöglich als letztes gehalten wurde. Boah, siehst du, ist für mich Chart des Todes, ne? Schön, dass ich immer so eine Analogie mache, gerade in Zeiten, wo so viel Schlimmes auf der Welt passiert. Ja, man sieht hier, wir haben tatsächlich mal gepumpt zuletzt und ich muss schon fast in den Stundenchart gehen oder ich gehe mal in den 4-Stunden-Chart, um da überhaupt was zu sehen. Du kannst vielleicht sagen, du musst, solange dieser Bereich hier hält, hast du hier einen Support. Du musst aber auf der Oberseite, und ich will damit jetzt auch nicht darüber nicht zu viel oder nicht zu lange drauf eingehen, weil es wirklich meiner persönlichen Meinung nach schwierig ist, solche Dinger zu halten, weil einfach ständig neue Meme-Coins kommen, sei es jetzt auf der Robinhood-Chain, wo zuletzt mit Cash Cat ein bisschen was abging. Womöglich interessant, dass bei Ton, auf der Ton-Chain, die ja jetzt Gram heißt, glaube ich, da sehe ich eher nochmal Chancen, dass durch Herrn Durov, der jetzt übrigens den Telegram-Gründer, der jetzt übrigens seit in Russland Perf-Befehl seit heute Morgen gesucht wird, also für den auch nicht gerade leicht, kann ich mir vorstellen, dass womöglich Meme-Coins auf der Ton-Chain nochmal ihr Revival haben könnten, weil ich glaube, auf der Ton-Chain wird einiges passieren. Das aber wirklich nur Financial Advice, sowas muss man Mikropositionen aufbauen. Zurück zu Grippin. Du willst einen nachhaltigen Ausbruch über dieses horizontale Level um, was sind das, 1,7 Cent. Ja, da musst du drüber weg. Da siehst du, wie wichtig das hier diese Zone 1,7 Cent grob in der Vergangenheit war. Hier Support, Resist, Ausbruch, fehlt dann wieder drunter und jetzt wieder die ganze Zeit Resist. Das heißt, du willst eine nachhaltige Rückeroberung hierüber, dann hast du eine Chance Richtung 1,9 Cent. Richtig freischwimmen tut sich das Ding womöglich erst oberhalb dieser 2,3 Cent. Die Frage ist, ich weiß keine Ahnung, wo du eingestiegen bist. Man sollte vielleicht irgendwann perspektivisch da dann auch die Bremse ziehen und nicht denken, kann immer alles passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier nochmal hier rein irgendwo laufen, boah, I don't know, nee. Wenn du Glück hast, vielleicht irgendwann vielleicht nochmal in diese Zone, das kannst du einfach durch die Hochs ableiten. Wenn du irgendwie so 5,5 Cent oder so nochmal bekommen könntest, wäre das, glaube ich, schon zufriedenstellend, maximal vielleicht irgendwie 9 Cent. Aber das sind, wie gesagt, einfach nur geschätzt und das hier sieht einfach nur brachial mies aus und da ist kein Leben mehr drin und die Meute ist weitergezogen. Gut, das dazu. Wir gehen einmal ganz kurz weiter. Das ist richtig, David. Die Fetterhöhung, aber es ist tatsächlich lustig zu sehen, wie, wenn das denn passiert, und es ist nicht gänzlich unwahrscheinlich, würde auch dahingehend, dann würde er im endgültig zeigen, diese Forward Guidance von Geschichte ist abgehakt. weil er jetzt einfach erhöht. Ich glaube, er hätte auch genug Backing seitens der FED-Mitglieder, das durchzuziehen. Wie gesagt, bei der letzten FED-Sitzung, bei seiner ersten, auch gerade in der Kommunikation, war er ja tendenziell eher hawkisch und hat eigentlich schon gesagt, ja nee, also zeitnahe Leitzinssenkung können wir in Anbetracht der Inflation sein, ja, und in der Gesamtsituation, dass der Arbeitsmarkt relativ stark ist, also im Grunde genommen nicht wirklich Gründe hat, dass man jetzt die Leitzinsen senkt, war ja das der Tenor oder die Antwort von Herrn Trump, als er darauf angesprochen wurde, Stunden danach, dass er einfach nur gesagt hat, whatever. Also im Grunde genommen hat ihm nicht gefallen. Er hat so getan, als hätte er darauf gar nicht geachtet. Natürlich hat er geguckt, wahrscheinlich hat er geschrien und saß vorm Fernseher. Wenn man weiß, Herr Trump verbricht seinen halben Tag im Endeffekt vorm Fernseher und guckt CNBC und Bloomberg. Also insofern das durchaus immer wieder ganz lustig. Link und Pendel. Link und Pendel. Link hat erstmal der alte Resist-Bereich hier vor diesem Move im Oktober 23, wie gesagt, Wochenchart, hat jetzt erstmal hier gehalten. Wir sehen aber auch, und das habe ich zuletzt scheinbar ja dann eingezeichnet, gehe ich davon aus, dass wir genau an dieser Unterkante von der Zone, die ich genannt hatte, rangeprallt sind und abgeprallt und hier 20-Wochenlinie bislang nicht zurückhalten. Das ist, Roman, wer auch immer dieser Mensch da ist, den kenne ich nicht. Kanton, Fakt ist, dass die das größte Handelsvolumen, was RWA-Geschichten angeht, und die sind gebackt durch Goldman Sachs und so. Also ich würde die nicht per se abschreiben, ne? Weil die sind eine der wenigen Chains, die sozusagen mit denen die TCC zusammenarbeitet. Und wenn die Wall Street tatsächlich Tokenisierung im großen Stil voranbringt, also 24/7-Handel von Aktien, werden sie das vermutlich dann eher auf einer derartigen Chain machen, als womöglich Solana zum Beispiel. Das ist nur, das kann man gut finden oder nicht, aber Wall Street neigt dazu, sich selber zu unterstützen. Und sie werden es entweder eher auf einer privaten Chain oder auf einer Chain im Endeffekt, wo sie sozusagen die Zügel in der Hand haben, womöglich dann machen. Das nur mal so dazu. Aber zurück zu Chainlink. Chainlink, 20-Wochen-Linie. Das ist also der Bereich, sag mal jetzt grob 9 Dollar, 8,90 Dollar, der muss rausgenommen werden. Dann haben wir eine Chance, in Richtung 10 Dollar zu laufen. Du siehst eigentlich schon, ich glaube, ich habe den auch letzte Woche erst gemacht. Dürfte nicht immer das gleiche fahren. 10 Dollar, dann 11 Dollar, weil dann kommt hier die 50-Wochen-Linie. 11 Dollar auch aus diesen Tiefs abgeleitet. Das ist erstmal das, was man aktuell hier ableiten kann. Chainlink übrigens auch immerhin eine oder ein Akteur aus dem Crypto-Space, mit dem die DTCC zusammenarbeitet. Insofern, wenn das alles mal anläuft, wollen wir einfach mal hoffen, dass die im Endeffekt davon dann auch profitieren. Gut, Pendel. Habe ich Pendel hier drin? Nee, habe ich nicht. Dann nehmen wir mal Pendel ganz schnell von hier. Und das ist immer das Wichtige, warum es so schön ist aus dem Wochenchart, damit man sich nicht im Klein-Klein verfängt. Irgendwas hier seit einer Weile spinnt. Irgendwas ist mit meiner Maus, I don't know. So, siehst ganz klar, diese Zone hier also auch da, wo wir jetzt abgeprallt sind, ne? Wie häufig die in der Vergangenheit hier relevant war. Bedeutet diese Zone, ich denke da immer in Zonen, ne? Grob 2 Dollar, knapp oberhalb der 2 Dollar. Da verläuft jetzt auch die 50-Wochen-Linie. Das heißt, diese Zone muss nachhaltig rausgenommen werden, damit wir im Endeffekt höher laufen könnten. Dann wäre womöglich der Bereich so 2,60 Dollar. Und dann geht man im Endeffekt dann in den Tageschart, um zu sehen, was Phase ist. Dann kann man das nämlich noch sozusagen nachjustieren, dass du sagst, okay, hier diese Zone ein bisschen höher. Ich sage mal, grob 2 Dollar ist relevant. Wir sehen jetzt erstmal, wir haben hier aktuell einen Trend. Wir sind fast bis an die 200-Tage-Linie gelaufen. Das ist übrigens dann auch wieder ein relevantes Level, weshalb diese ersten markanten Tiefs so relevant sind oder so wichtig sind, dass man sagt, hier, du hast hier dieses erste markante Tief. Das ist hier dann zwischenzeitlich nochmal Support gewesen, dann war abverkaufen, jetzt ist wieder Resist. Bedeutet der Bereich 1,70 Dollar um die 200-Tage-Linie relevant. Ja, auf Support drüber, weißt du, ganz klar ist diese Zone hier wieder anzulaufen. Auf der Unterseite hast du jetzt im Endeffekt hier grob die Zone, hier ist Resist, 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 dann gleich drüber und dann bevor der Move gen Norden kam, bedeutet kurzfristig, dass es da ist übrigens auch der Supertrend auf Tageschart, auf Tagesbasis die Zone um 1,40 Dollar bis 1,30 Dollar vielleicht irgendwo. Dieser Bereich hier, der muss jetzt als Support fungieren, ne? Der muss gehalten werden. Sehen wir, hält der wieder nicht, dann hast du ganz schnell die Gefahr, dass wir irgendwo in 1,17 Dollar, 1,19 Dollar irgendwo wieder anlaufen. Aktuell scheint der Trend zumindest noch zu halten unter der Prämisse, dass man sagt, wir haben höhere Hochs und höhere Tiefs, ne? Also wir bauen hier zumindest gerade. Allerdings läuft die Gefahr, wenn das hier das Hoch war und das sich hier verfestigt, dass wir im Endeffekt Rolle rückwärts machen. Deswegen relevant, dass wir diesen Bereich halten, weil im Endeffekt hast du sonst schnell den hier und dann ist wie gewonnen, nicht zerronnen. Das ist generell bei vielen Altcoins aktuell der Fall. Du hast immer so eine Art Rallye und dann denkst du, okay, das sieht ja jetzt richtig gut aus und dann im Endeffekt dann aber rein zu FOMOen, ist so eine Sache, das ist zumindest aktuell noch, weil wir keinen Bullenrun haben, keinen breit gefächerten, dann oftmals die Exit-Liquidität, wo du dann im Endeffekt womöglich kaufst und dann im Endeffekt dich wunderst, ja toll, ich habe doch eigentlich ganz gut gekauft, warum stehe ich denn jetzt schon wieder minus? Gut, was haben wir noch? Linked Panel, nee, Bitcoin, auf sowas gucke ich nicht, ist auch eh tot. Können wir ganz kurz auf Nier schauen. Poh. Da siehst du, ne? Jeder Move. Wir standen Anfang Juni. Wir haben jetzt von diesem Anfang Junis Move schon wieder 50% korrigiert. Das ist dieses Ding. Klar, langfristig die Leute, die jetzt noch sagen, ich will was kaufen auf 12-Monats-Basis wegen Steuerfreiheit, die können dann womöglich sagen, okay, ich kaufe die Schwäche. Also, ne, wenn wir hier nochmal runterkommen. Beim handelt man aktiver, muss man auch wirklich mit Stop-Losses reagieren. Sonst bist du mal gefühlt mal 3 Wochen nicht am Rechner und die Kiste ist einfach brachial wieder abverkauft worden. Das mal dazu. Du hast jetzt eine Zone, die hier in der Vergangenheit, insbesondere dieser Bereich um 1,58 irgendwo, ne? Das war dieses Ausbruchslevel, da drohen wir jetzt gerade schon wieder drunter zu fallen. Wird das aufgegeben, hast du vermutlich grob, da muss man echt in weiten Zonen denken. Vielleicht irgendwo in den Bereich in Richtung 1,46. Solange wir hier noch runterfallen und stabilisieren, hast du zumindest eine Chance, dass wir hier wieder höher laufen. Du siehst aber ganz klar auch nach dieser Seitwärtsphase, wo der Markt, ne, der Markt hat einen Pump gemacht, der Markt hat einen Dump gemacht, dann haben wir ein tieferes Hoch ausgebildet und dann haben wir uns probiert hier zu fangen. Da war der Markt uneinheitlich und das ist ja gerade diese Zone, die in der Vergangenheit hier so häufig wichtig war. Die haben wir dann einfach wieder aufgegeben, 200-Tage-Linie wieder verlassen und dann drunter gefallen, dann wurde sie Resist und bams, ging es die nächsten 3 Tage innerhalb, ja, quasi kürzester Zeit nochmal um 15% gen Süden. So schnell geht das dann immer mit dem Gewonnen wie so zerronnen. Ne? Das bedeutet, diese rote Zone irgendwo, wie ich gerade meinte, die muss jetzt eigentlich halten. Hält die nicht, dann musst du Level-to-Level denken und dann bist du sehr schnell wieder bei dem Tiefs von Anfang Mai irgendwo im Bereich, weiß ich nicht, 1,25 angelangt. Erst Oberseite, erst wenn die orangene Zone hier eigentlich wieder rausgenommen wird, dann vermutlich eine Chance, wieder in Richtung 2,40 zu laufen. Nehmen wir die 2,40 raus, hast du 2,90, 3 Dollar irgendwo möglich. Gut. Was haben wir? Das Ja und Nein bei Canton, sonst hätte es am Anfang ja den Move nicht gegeben. Ich sage nicht, dass Canton in irgendeiner Weise jetzt 5 Dollar anreicht, aber Canton ist perspektivisch, dafür müssen die aber viel mehr Traktion im Gesamtvolumen logischerweise bekommen. Dann kann dieser Burn-Mint Funktion, weil sonst wären wir ja aktuell nicht zurückgekommen im Kurs, ne? Wenn du das so sagst, Burn Mint, das würde ja quasi mehr oder weniger Stablecoin-Charakter haben, dann wären wir ja nicht zurückgekommen. Wir brauchen allerdings bedeutend mehr Nachfrage, logischerweise, wie du schon sagst, damit wir im Endeffekt dann perspektivisch auch höher laufen können. Und noch ist es nicht so weit. Die Tokenisierungsvorhaben sind aber auch von der DTCC ja gerade erst angestoßen worden. Ich sage einfach, die Zeit wird es zeigen. Es ist unglaublich schwer, da eine Prognose zu geben. Auch ob, selbst wenn 24/7 Handel von Aktien irgendwann alles möglich ist und man sagt, ihr ist auf der Blockchain. Die Frage ist ja auch, wie es angenommen wird. Wenn alle sagen, ja, schön, dass das da gehandelt werden kann, aber im Endeffekt die Leute sozusagen auch mal Feierabend haben wollen und bis auf ein bisschen Algorithmen-Traden von A nach B nach C, kommt nicht das große Volumen in diesen 24/7-Handel rein. Ja, dann und quasi die Kernzeiten vom Aktienhandel und vom, was weiß ich, Commodity-Handel, der dann im Endeffekt tokenisiert wird, sind weiterhin die London-Time, also sprich Europa morgens zwischen, weiß nicht, 8 und 10 deutscher Zeit. Und dann im Endeffekt nachmittags die Zeiten zwischen einmal um 15, 16 Uhr sozusagen an der Wall Street deutscher Zeit, 15, 16 Uhr. Und dann nochmal, wie gesagt, wenn die Schlussauktion deutscher Zeit 21, 22 Uhr ist, da ist, wo traditionell das höchste Volumen ist. Wenn das weiterhin so bleibt, dann ist es schön, dass man alles tokenisiert hat. Dann wird das aber nie so richtig an Traktion gewinnen, womöglich. Gut, Aptos. Ich sehe noch keiner, war noch APT. So. Poh. Auch Chart des Todes. Ehrlich, ich habe auf manche Dinger gar nicht mehr, schon lange nicht mehr drauf geguckt, auf sowas. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Du musst dann wahrscheinlich, das Einfachste ist abzuleiten, zu sagen, okay, ist, weil wir handeln ja im Bereich All-Time-Low, ne? Das muss man mal, jetzt könnte man nachgucken, was war damals der Preis, wo VCs sich eingekauft haben. Das kann man bestimmt alles rausfinden. Wir sehen aber erstmal, wir haben jetzt so eine Art Bodenbildung, wir bewegen uns hier seitwärts. Ja. Bedeutet, diese Zone, also auf der Unterseite im Endeffekt die 57 Cent muss halten. Wenn die nicht hält, hast du direkt das nächste Problem, dann dürfte es vermutlich weiter gen Süden gehen. Kann man wahrscheinlich ableiten, grob irgendwelche Levels zu sagen, ey, was ist hier los? Wir sind jetzt hier erstmal in dem Bereich 100, 127er, 138er gestoppt. Dann wäre wahrscheinlich 51 das nächste Level. Da hast du sehr schnell, auch wenn es da drunter geht, dass du in Richtung 35 läufst. Unglaublich schwierig. Unter dem bullischen Case, dass wir diese Zone wirklich als lange Akkumulationsphase sehen und dass wir nicht nachhaltig per Tag oder zumindest Wochenschluss hier unter diesem Bereich runterfallen, ja. Hast du auf der Oberseite 63 und allen voran spannend, ein bisschen Musik könnte erst wieder reinkommen, wenn der Bereich, was sind das, 68 Cent rausgenommen wird gen Norden, weil dann besteht eine Möglichkeit, dass du diese Abrisskante hier wieder angelaufen wird bei roundabout 80 Cent. Das wäre dann das nächste Level, ne? 80 Cent wäre spannend. Wird die 80 Cent irgendwann tatsächlich im nächsten Run, wenn mal wieder Musik reinkommt, überwunden, dann dürften definitiv das maximale Kursziel erstmal diese Zone um diese letzten hoch sein. $1.10, vielleicht $1.15 oder was. Hier kommt die 200-Tage-Linie angeflogen. Mehr ist da nicht zu sehen. Das Einzige, was vielleicht positiv ist, ist zumindest mal, wenn ich jetzt hier auf den RSI schaue, dass das Momentum, und ja, es sind viel zu viele Kerzen, weshalb fällt bloß nicht darauf rein zu sagen, hier, das ist jetzt die riesigste bullische Divergenz aller Zeiten. Das ist Bullshit. Aber zumindest mal kann man festhalten hier, dass man sagen kann, okay, das Momentum ist nicht mehr so krass bärisch, also quasi ist nicht mehr so viel Abgabedruck da. Vielleicht kann man sagen, die Leute, die raus wollten, haben sich von Aptos getrennt und sind nicht mehr drin. Und die Leute, die jetzt noch halten, sagen, nee, jetzt macht es keinen Sinn mehr zu verkaufen. Bedeutet deswegen, der Abgabedruck ist vielleicht so ein bisschen ein Stück weit auch limitiert. Das kann man so vielleicht da diesbezüglich festhalten. Wir sehen aber sehr schön, und deswegen erkläre ich das so häufig, dass diese neutrale Zone, ne, wir haben hier so eine Art Gegenbewegung zuletzt gesehen, wir sind hier rangelaufen und dann ging es aber in der neutralen Zone einfach nicht weiter, weil ein richtiges, sozusagen ein Push, ein Kaufsignal entsteht erst, wenn wir über per MRSI über die 55 dynamisch rausgehen, dann kommt Musik rein. Also man sieht es hier zum Beispiel, ne, wir haben uns hier, sind wir über die 55 raus, haben an der im Endeffekt dann aber nicht nachhaltig wieder rein, quasi an der Oberseite bewegt Und dann haben wir uns irgendwann von der 55er Norm abgestoßen und dann kommt im Endeffekt auch Volatilität rein und Momentum rein. Und das ist das, was man reingehen. Sozusagen, dann kann im Endeffekt Kursbewegungen im Endeffekt sich auch widerspiegeln. Gut, wie viel Uhr haben wir? 58 Minuten, okay. Haben wir, jemand wollte Solana. Langweilig. Tatsächlich langweilig. Wir brauchen, ihr seht es, 20 und 50 Tage Linie sind wir die ganze Zeit drum oszilliert. Das meine ich, wenn die seitwärts laufen, passiert nichts. Erst wenn wir jetzt wieder gen Süden trennen und die sich wieder auffächern, werden die wieder relevant. Genauso wie wenn wir gen Norden weiterlaufen würden, dann würden sie womöglich auch wieder relevant werden. Solana hat gerade ein bisschen das Problem, dass zuletzt Meme-Coin-Geschichten oder so in Richtung oder das Gezocke ein bisschen in Richtung Robin Hood Chain abgewandert ist. Wenn man allerdings das UI, also das Interface und die UX von Robin Hood mal mit Solana vergleicht, ist Solana um Welten besser. Also Robin Hood Chain als L2 auf Ethereum ist grausam, muss man dazu sagen. Aber hat halt gefunzt, wenn Vlad, der Robin Hood Chef, da halt ein bisschen die Tombola rührt und ein, zwei Projekten followed auf Twitter auf einmal, dann geben die Gas. Wird sich langfristig zeigen, weil auch Robin Hoods Idee hinter der Robin Hood Chain ist natürlich, wenn diese ganze Tokenisierungsgeschichte vorangeht, dass man dann auch Aktien auf der Robin Hood Chain im Endeffekt seitens Robin Hood dann tokenisiert. Dafür braucht man wiederum Clarity Act, dafür braucht man dann wieder im Grunde genommen Entwicklung, was Regulatorik angeht, dass man dann perspektivisch da diese nächste Stufe dann schaltet. Gut, wir sehen 73 US-Dollar, give or take. War hier Resist, ist jetzt Support. Müssen wir hier halten, geben wir die auf, hast du schnell 70, hast du schnell 67, 50, logischerweise von diesem ersten Tief hier, was dann hier Resist wurde, was hier Support wurde, per Tagesschluss wohlgemerkt, das sind die Marken auf der Unterseite, ja. Jetzt kann man sagen, aber was ist denn hier, ne? Man kann ja sagen, was ist mit meiner Maus los, warum das immer sich so verzieht? Muss ich mal prüfen. So, noch ein Trend, ne? Noch ist hier sozusagen ein Trend intakt. Bedeutet, wenn wir hier schnell rankommen, irgendwo eine Reaktion, vielleicht ein Spike hier drunter, die Leute sagen, oh, meine Trendlinie ist gebrochen und dann per Tagesschluss wieder rein. Bedeutet, irgendwo diese Zone 70, knapp über 70, hier rangepiekst drunter und dann wieder hoch. Dann hätten wir eine Chance, einen Bounce von diesem Bereich womöglich nochmal höher. Wichtig wird, dass wir den Bereich tatsächlich 78, 79, ne, hier Support, 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 Fehlausbruch und hier dann wieder Resist, Resist. Bedeutet, den müssen wir wieder rausnehmen. Aber erst ein Tagesschluss, mehr Tagesschlusskurs oberhalb der 82, 40 Pi mal Daumen oder so, dürfte dann eine Trendfolgebewegung in Richtung zumindest mal irgendwo 87 geben und dann übergeordnet vielleicht, dass wir dann mal die 200-Tage-Linie wieder antesten. Was kann man dazu sagen? Zu allerletzter Gründe Hype, wobei, nee, Hype, ich schreibe heute eine Kursanalyse zu Hype. Das heißt, wenn ihr das wissen wollt, dann könnt ihr, wenn ihr ein Plus-Abo habt, seid ihr, könnt ihr das machen. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, unbedingt, was bei Hype los ist, ich schreibe dazu heute eine größere Kursanalyse nachher. Kostet euch goddamn nochmal 1 Euro im Probeabo, um das für 30 Tage abzuschließen. Dann könnt ihr die Hype-Analyse lesen, kriegt auch mit, was in den Clarity Act in den nächsten Tagen und Wochen passiert und seid dann im Endeffekt, was das angeht, gut aufgestellt. Insofern kann das ja vielleicht ein Anreiz sein, dass ihr ein BTC Echo Probeabo für 1 Euro einfach mal abschließt, um diese Hype-Kursanalyse zu lesen. Und dementsprechend lasse ich das mal für heute weg. Und wir haben jetzt Pi mal Daumen auch genau eine gute Stunde. Das heißt, wir sind durch für heute. Wie gesagt, wenn ihr traden wollt, bitte lasst einen 100er Hebel heute weg, weil die Volatilität dürfte durchaus stark sein. Ich gefühlt habe so eine leichte Tendenz, dass wir vielleicht eine positive Überraschung sehen, dass wir auch erstmal ein bisschen Erholungsbewegung temporär in den Indizes sehen. Hat auch, und das ist der letzte Chart, den ich jetzt mal aufmache, damit zu tun, dass unter der Prämisse eigentlich der Markt so richtig an, ja, so richtig an Drive, an Abwärtsdrive bekommen hat oder die Korrektur im Nasdaq und Co. so richtig eingesetzt hat mit diesem Peak beim SPX, ja. SPX sage ich schon, bei SpaceX. Und bei SpaceX haben wir jetzt vom Hoch einen Abverkauf in der Spitze um über 50% gesehen. Wir waren unter das IPO-Launchpreis von $135 gefallen. Und wir haben die ganze Zeit höhere Hochs, tiefere Hochs und tiefere Tiefs gemacht. Und wir haben gestern entgegen sozusagen des insgesamt schwachen Tech-Marktes eine erste Reaktion gesehen. Bedeutet, wir haben tatsächlich gesehen, ey, wir sind hier rangelaufen und haben 10% Intraday Reversal vom Tief dann in Richtung Gen Norden wieder grob gesehen. Bedeutet für mich, wir müssen kurzfristig irgendwo diesen Bereich, nehmen wir den Bereich grob 123, 125, nehmen wir den raus. Vielleicht nicht heute, aber in den nächsten Tagen kann ich mir vorstellen, dass, obwohl das Ding meiner Meinung nach immer noch komplett überbewertet ist vom Preis, dass wir hier erstmal eine Erholung sehen und dass der Markt vielleicht dieses Ganze so ein bisschen mitnimmt und dass wir sehr wohl eine Chance hätten, irgendwo in diese Zone, an dieser Abrisskante, um grob 150 nochmal ranzulaufen. Und das könnte insgesamt so ein bisschen vielleicht wieder mehr Risikoaffinität seitens der Anleger ein Stück weit stellvertretend bedeuten. Insofern vielleicht auch immer ein bisschen gucken, was macht SpaceX aktuell? War das hier nun ein Strohfeuer oder baut das Ding quasi, weil es auch zumindest einen gewissen Grad an Shorts auf der Oberseite gibt, dann im Endeffekt eine Möglichkeit, dass wir hier eine Erholung sehen. Gut, in diesem Sinn sind wir durch für heute. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, dann gerne einen Daumen da lassen. Ansonsten ein paar Kommentare, finde ich auch immer gut. Wie gesagt, Anregungen, vielleicht Coins schon für nächste Woche, könnt ihr auch drunter hauen. Und dann schauen wir einfach mal, was jetzt in dieser Woche passiert und sehen uns womöglich spätestens beim Invest am kommenden Montag dann wieder mit mir und Johannes zusammen wieder. In diesem Sinn, ich bedanke für mich für eure Aufmerksamkeit und bis kommende Woche, ihr Lieben. Ciao.